ARD.
Hey Leute, willkommen bei Fakt ab. Hier geht's um die spannendsten und schrägsten Dinge aus der Wissenschaft. Wir bringen euch die lustigsten Studien, abgefahrene Forschungsprojekte und Fakten, von denen ihr nie gedacht hättet, dass ihr sie wissen wollt. Heute am Mikrofon sind
Sina Kürz
und Eneas Bruch, der Maharaja der mathematischen Modellierung.
Nein, ich werde mir jetzt keinen Titel ausdenken. Das hat letztes Mal schon sehr viel kreatives Schweiß, Tränen, Blut gekostet bei mir.
Oh Gott, alles. Dann sag doch einfach, was du heute mitgebracht hast. Das ist auch ein guter Anfang.
Du wirst nicht glauben, was die Leute damals benutzt haben, um die chinesische Mauer zu bauen. Das erzähle ich aber erst später. Aber ich liebe es auf jeden Fall. Ich erzähle es dir später. Aber erstmal wechseln wir jetzt hier die Podcast-Kategorie. Wir gehen jetzt in die True-Crime-Szene. True-Crime-Zeit bei Fakt ab. Es gibt vielleicht gibt es auch keinen, Strauchdieb auf der ISS.
Der Anfang war jetzt nicht ganz so spannend. Vielleicht gibt es auch keinen. Ein Strauchdieb, oh
Gott. Ja, das ist so ein, also ich will es ja nicht vorwegnehmen. Falls uns noch nicht, also übrigens, Strauchdieb, unfassbar süßes Wort, oder? Klingt irgendwie gar nicht, als müsste man jemandem dann...
Nach einem Strafbestand, ne?
Ja, ne? Klingt so, ach, also jetzt lass das doch mal und so, ne? Als müsste man gar nicht. Aber ist es, glaube ich, tatsächlich. Naja, so gut sind wir auch nicht hier bei unserem True Crime. Aber erstmal, um wen geht's? Auf der Anklagebank sitzt Frank Rubio. Frank Rubio ist ein NASA-Astronaut, der übrigens diese Woche Geburtstag hatte. Happy Birthday, Frank Rubio. Und der Vorwurf
gegen ihn... Ins Gefängnis oder willst du nicht so viel teasern?
Happy Birthday ins Space-Gefängnis, genau, ins Space-Prison. Nee. Der Vorwurf war, er hat eine Tomate gegessen und er leugnet, dass er sie gegessen hat. Das ist der Vorwurf. Und Tomatenstrauch vielleicht, Tomate, ISS, alles sehr schwierig. Also Tomatenstrauch...
Das hier ist True Crime FSK 0.
Ja, da auf jeden Fall. Also es werden keine größeren Gewaltdinge heute hier passieren. Tomatenstrauch auf der ISS gehört zu einem Experiment und eine dieser Tomaten an diesem heiligen, seltenen Tomatenstrauch ist verschwunden gewesen und er muss sie gegessen haben, aber er sagt nein, er hat sie verloren. Er hätte sie einfach verloren, die Tomate. Naja, aber warum gibt es überhaupt einen Tomatenstrauch auf der ISS? Problem. Warum züchten die Tomaten auf der ISS, Ineas, weißt du es?
Für das gesunde Extra, wenn man sich seinen Krabbencocktail aus der Tüte aufpüriert.
Genau.
Dann möchte man vielleicht
Topping.
Noch ein paar echte Vitamine dazu haben.
Genau.
Ja, generell denke ich mal für Ernährung auf dem Mond, auf dem Mars zu gucken, wie kann ich was pflanzen ohne echte Erde.
Ja, genau. Das ist einfach noch so ein ganz großes Ding bei all den tollen Plänen, den Mars zu besiedeln und weiß ich nicht was, ist das Essen immer noch, die Ernährung der AstronautInnen immer noch so ein bisschen das Problem bei so Langzeitmissionen. Und weil eben Karottensamen leichter sind als Karotten oder eben Tomatensamen leichter sind als Tomaten, möchte man am liebsten das Ganze einfach vor Ort züchten können und nicht einfach tonnenweise Nahrungsmittel mit ins All schießen. Und deswegen gibt es zum Beispiel dieses Veg-05-Experiment. Das ist ein Tomatenstrauch. Da werden einfach Tomaten in der Schwerelosigkeit gezüchtet auf der ISS. Und man schaut so Lichtqualität, Düngung, wie wirkt sich das auf den Früchteertrag aus, auf die Nährwerte von den Tomaten, vielleicht auch auf den Geschmack. Und man will auch generell gucken, wie ist das eigentlich, wenn so frisches Grün irgendwie um die AstronautInnen herum wächst? Fühlen die sich dann wohler? Ist das irgendwie, also gibt es da wirklich eine Auswirkung darauf? Naja, aber dieser Anbau ist eben sehr kompliziert. Und es war eine
offensichtlich.
Ernte von... Ja, offensichtlich, denn es war eine Ernte...
Regt das an, sich da was zu pflücken.
Ja, so ist es nicht ganz. Es ist ganz witzig, weil es wird immer so, als er hat verbotenerweise eine Tomate gegessen, deklariert, aber eigentlich hätte er sie essen dürfen, denn von diesen...
Man muss ja wissen, wie es schmeckt, ne?
Genau, diese geernteten Tomaten, also er hat dieses Experiment betreut und es waren 100 Tomaten, waren eigentlich erwartet, am Anfang, als dieses Experiment startete. Weil der Anbau nicht so leicht ist, sind 12 am Ende dabei rausgekommen. Also es gab 12 gezüchtete Kirschtomaten, ne? Also waren auch so kleine Tomaten nur. Und am Ende haben bei dieser Ernte, hat jeder der AstronautInnen einen Beutel bekommen mit einer Tomate drin zum Essen.
So. Ein Beutel Tomaten mit jeweils einer Tomate.
Nein, ein Beutel mit einer Tomate drin, nicht ein Beutel
Tomaten. So ein Beutel Tomaten.
Ein Beutel Tomaten mit Anzahl Tomaten, eins. Ja, und die von Frank ist einfach verschwunden. Er sagt, sie ist ihm weggeschwoben. Weggeflogen. So. Und irgendwann werden die Leute sie finden auf der ISS und dann wird man ihm auch glauben, weil alle meinten so, nein, die kann nicht einfach weggeschwebt sein. Gib doch einfach zu, dass du sie gegessen hast. Ist doch auch nicht so schlimm. Und er so, nee, er hat sie nicht gegessen. Sie ist wirklich einfach weggeflogen. Und letzte Woche
das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Voll. Vor allem eine Kirschtomate, die findest du ja auch nicht einfach so leicht wieder, ne? Also die haben auch wirklich lange gesucht, sie haben sie nicht gefunden. Und bei einem Livestream letzte Woche von der NASA hat dann eine Astronautin verkündet, dass diese Tomate tatsächlich gefunden wurde. Endlich. Nach 8 Monaten.
Oh.
Also das war so März, April, dieser Vorwurf, dass er die Tomate gegessen hätte und er es geleugnet hat. Und jetzt ist sie 8 Monate später gefunden worden. Aber es wurde nicht gesagt, wo und in welchem Zustand und was man jetzt, also wie sie aussah und was man jetzt damit auch gemacht hat am Ende.
Wo und in welchem Zustand hätte mich jetzt sehr interessiert.
Ja, das hätte mich auch, ja.
Vor allen Dingen hätte mich auch interessiert, was noch gefunden wurde. Weil wenn du richtig suchst, dann findest du meistens ja nicht das, wonach du suchst, sondern findest andere Sachen. Und denkst, ach guck mal, das gibt's auch noch.
Ja, das ist süß. Und es gibt einen Ort, wo man auf jeden Fall immer gut die Sachen findet. Und das ist bei der Lüftungseinlage, beim Lüftungsfilter. Da findet man so einige Dinge, die verloren gegangen sind auf der ISS. Da hat mal ein anderer NASA-Astronaut, Clayton C. Anderson, hat mal eine Halskette verloren beim Duschen, hat er gesagt. Also beim Duschen in Anführungszeichen. Es gibt ja keine Dusche auf der ISS. Aber bei dem Vorgang, dem Versuch zu duschen,
sehr verdächtig.
Sich irgendwie mit Flüssigkeit sauber zu machen, ist ihm diese Halskette weggeflogen. Und dann hat er sie irgendwo am Lüftungsfilter wiedergefunden. Da findet man wohl oft verlorene Sachen. Das ist so der Ausguss der ISS. Vielleicht hat man da die Tomate gefunden. Und lecker. Oder das, was dann halt noch die Tomate war.
Sina, deine Ohren verraten, wohin du guckst.
Nee.
Das hilft mir jetzt nicht viel, wenn ich dir gegenüber sitze, ja, weil erstens
vor allem habe ich
könnte
ich das
an jetzt gerade auch, ja. Aber ich könnte es auch an deinen Augen ablesen, wohin du guckst. Das könnte etwas einfacher sein. Und zweitens verraten es die Ohren auch nur sehr leise. Aber das ist eine aktuelle Forschungsarbeit. WissenschaftlerInnen aus England haben das rausgefunden. Die können messen, wohin eine Person schaut, indem sie im Ohr mit einem Mikrofon die Töne analysieren, die die Augäpfel machen, wenn sie sich bewegen.
Nein, oh Gott. Ich dachte, das hat jetzt irgendwas damit... irgendwie, wie man seinen Kopf bewegt oder so, oder die Ohren, in welchem Winkel man sie irgendwo hinstreckt. Aber es geht um Geräusche, die im Ohr hörbar oder nicht hörbar, aber hörbar gemacht werden können durch Technik von den Augäpfeln. Ja. Och nee. Ja, okay.
Dass Augen und Ohren im Kopf irgendwie verdrahtet sind, das wusste man schon eine Weile. Und jetzt neu ist die Bewegungen deiner Augen und das, was die angucken, das kannst du erraten. Da kannst du statistisch drauf schließen, wenn du nur die komischen Geräuschaufnahmen aus dem Gehörgang hast. Oder auch andersrum. Wenn du weißt, wohin jemand guckt, kannst du sagen, ach, das wird so und so knirschen.
Aber also knirschen, du hast gerade knirschen gesagt, klingt es dann wie ein Knirschen? Und klingt es anders, wenn ich nach oben gucke oder nach unten oder nach links oder rechts? Also ich stelle mir auch die ganze Zeit so ein Quietschgeräusch vor, je nachdem, wie trocken die Augäpfel gerade sind.
Ich stelle mir vor, wie beim Einparken, so piep, 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 piep.
Ah,
nee, nicht so weit gut. Nach links. Ja, nee, hier, hörst du dir mal an, ich hab's dabei.
Aber was ist das denn für ein Geräusch? Ist das zusätzlich... damit drin, oder?
Ich finde, das Ding ein bisschen wie Popcorn. Knirschen war nicht ganz richtig. So, als würde da was platzen. Oder doch, knirschen ja vielleicht. Vielleicht
klingt,
so wie bei
Rost. Als
würde
man irgendwas, ne? Über Sofa schieben oder so, als über irgendwie so über Stoff schieben.
Wo du gerade sagtest,
Polster.
Knirschen. Ja, so ein bisschen rostig klingt das. Wie so eine Tierdoku.
Es klingt auf
es
jeden Fall nicht gut.
Winter
er soll
geworden.
Einfach die Augen schließen. Es klingt nicht gut.
Also ein schwerfälliges Knirschen verrät, dass sich der alte Augapfel
in Bewegung
setzt.
Ja, genau, aber hat er, also ist dieses Geräusch einfach sozusagen übersetzt von der Technik oder ist es das aktuelle Geräusch, nur halt dann verstärkt? Oder?
Unten steht verstärkt. Ich habe jetzt nicht selber bei mir im Ohr gehört, es ist so leise, dass du selber nicht hören kannst.
Ja, ist es.
Aber ich glaube, das ist das Geräusch. Da steht jetzt nicht irgendwie Fledermausschreie für das menschliche Ohr. Transformiert, sodass es eine angenehme Arie ergibt oder so. Ja, oder schreiende Maiskolben oder was wir alles schon mal hier hatten.
Aber weißt du, was dieses Geräusch, also wodurch dieses Geräusch, was passiert da genau? Was macht das Geräusch? Was ist die Schallquelle?
Man glaubt, dass deine Augenbewegungen das Gehirn dazu anregen, gleichzeitig auch noch ein paar Muskeln oder ein paar Haarzellen im Mittelohr zu aktivieren. Und das ist das, was du dann da hörst. Also Muskelbewegungen oder Haarzellbewegungen. Diese Muskeln, die helfen sonst wenn es zu laut wird, die Geräusche zu dämpfen, und die Haarzellen helfen andersrum, leise Geräusche zu verstärken. Und offensichtlich sind die gekoppelt an deine Augen.
Okay. Und warum wollte man das jetzt rausfinden? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also was ist der, ist es wieder das große, kommt es in den riesigen Topf Grundlagenforschung, oder wofür wollte man jetzt diese Geräusche einmal, oder geht es um die Verbindung? Erzähl mir mehr, Ines.
Sie wussten ja schon, dass Augenbewegungen so diese Muskelaktivität anstoßen. Und das, was jetzt neu ist, dass man sagen kann, ich kann das auch genau zuordnen. Also die und die Bewegung macht das und das Geräusch. Ich glaube, die wollten einfach diese Geräusche besser verstehen. Und warum es diese Geräusche gibt, ja, das weiß man nicht. Eine Idee ist, das schärft die Wahrnehmung von dem, was um uns herum passiert. Also ich stehe jetzt hier an der Kreuzung, mein Kopf steht still, meine Ohren stehen still und die Augen gucken zum Beispiel auf einen Vogel, der vorbeifliegt. So, Vogelsimulation. Und dann gibt es jetzt noch zusätzlich, dass der Vogel vorbeifliegt und ich ihn sehe und meine Ohren ihn hören, interne Zusatzgeräusche für mich ins Ohr, damit ich noch besser weiß, wo der Vogel ist. So kann man sich das vorstellen, dass man sagt, aha, offensichtlich kriegen wir innen ins Ohr noch zusätzliche Lokationsdaten von unserer Umwelt. Damit können wir uns besser orientieren.
Aber das darf ich jetzt nicht, weil jetzt ging es doch um die Augenbewegung, dass die Augen Geräusche machen. Und jetzt geht es darum, dass, wenn Geräusche ins Ohr kommen, ich nochmal was darüber weiß, wo ich hingucken muss. Also, oder ich habe es nicht richtig verstanden.
Das ist ja sowieso so. Ne? Du hast ja zwei Ohren, damit kannst du prima hören, wo was herkommt.
Genau. Ne?
Also ist es hinten links, ist es vorne rechts.
Ja, ja.
Genau. Und die eine Idee ist, dass das noch zusätzlich dazu kommt. Wenn deine Augen irgendwas verfolgen, dann knackt es noch zusätzlich irgendwie innen drin. Und damit kann dein Gehirn noch besser sagen, wo was ist.
Ah,
das ist
eine
Idee. Die ist nicht von mir. Disclaimer.
Oh, wilde Idee. Okay, das heißt, wenn ich mit meinen Augen irgendwas verfolge, also ein Vogel, wie es jetzt in deinem Beispiel war, der jetzt irgendwo langfliegt, dann kann mein Gehirn dadurch noch besser klar haben, wo das herkommt, das Geräusch.
Genau.
Okay.
Er hat den Vogel vielleicht gar nicht gesehen, guckt so nur so, wo kommt er denn her? Also die Geschichte mit dem Vogel ist nicht so ganz rund, das gebe ich zu. Ja. Aber ist das nicht cool? Es ist Synästhesie in Perfektion. Also nicht nur sowas Langweiliges wie, für mich ist die Zahl 5 aber grün oder die 7 ist gelb, sondern ich höre gucken.
Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, dass es sehr cool ist. Ich vielleicht, ja. Ja, es ist, alle Wissenschaft ist cool. Alles, was gemacht wird, ist toll. Und hat einen Sinn. Kann man das noch für irgendwas gebrauchen?
Das konkret, meine Idee war, ich habe tatsächlich eine Anwendung mir ausgedacht und ich habe gestern Abend nicht anders gekonnt, als die Wissenschaftlerin der Studie anzuschreiben und ihr diese Idee vorzuschlagen.
Okay, was
Jennifer Groh von der Duke University in Durham. By the way, Durham, weißt du, wo das liegt?
Nein.
Ich auch nicht. Es ist in der Nähe von Newcastle, das heißt im Nordosten von England.
Okay, Newcastle.
Und wenn du nicht genau weißt, wo England aufhört, kann man sagen, einfach im Osten von Großbritannien. Also ungefähr auf der mittleren Höhe dieser Insel und dann rechts. Und ich habe nämlich davon gehört, dass du für moderne Hörgeräte ja gerne wissen möchtest, in so einer Menschentraube, wem möchte ich jetzt zuhören? Ah, der da vorne erzählt die Geschichte, da möchte ich zuhören. Der neben mir, der die ganze Zeit so schwer atmet oder andere Geräusche macht, da möchte ich nicht zuhören.
Das will ich also nicht hören. Das kann gerne rausgefiltert werden. Ja.
Genau. Ich brauche also eine Richtmikrofontechnologie und die gibt es schon lange. Das Problem ist nur, wohin wird sie gerichtet? Du möchtest nicht die ganze Zeit einen Joystick dabei haben und sagen, weiter links, weiter rechts. Und da ist unter anderem die Idee, mach doch einfach die Richtmikrofonwirkung in die Richtung, in die auch deine Augen gucken, weil du meistens in die Richtung guckst, wo dir jemand was erzählt. Und da habe ich gesagt, wäre das eine Möglichkeit, das zu tun? Denn bisher, das ist auch coole Forschung, die eine liegt vollkommen auf der Hand. Du guckst dir die Augenbewegungen an, irgendwie mit einer Kamera in der Brille.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, für Brillenträger super.
Und die andere Idee ist auch ziemlich cool. Ich dachte auch fast, das hat hier was damit zu tun. Nämlich, du kannst, wenn du die Augäpfel bewegst, die Augäpfel sind die Pole und du hast da irgendwie elektrische und magnetische Felder in deinem Kopf und kannst die isoliert rausfiltern. Du merkst also, wenn sich der Augapfel bewegt anhand von elektrischem Strom. Den kannst du am Ohr abnehmen. Und dann weißt du, aha, jetzt geht der Augapfel gerade nach links, also ne, möchte ich in die Richtung hören und habe gefragt, wäre das hier auch was dafür? Und Jennifer hat mir gesagt, ja, coole Idee, aber wir sind noch lange nicht so weit. Also man kann diese Geräusche aufnehmen im Mucksmäuschen, totenstillen Akustiklabor. Mhm,
diese Räume, in denen man wahnsinnig wird, wenn man da zu lange alleine drin sitzt.
Du meinst Radiosprecherkabine,
ja,
oder?
Ja, genau. Nee, egal.
Fakt ab Schreibtisch. Weil die Orte wollen wahnsinnig werden.
Bei all den Themen manchmal schon, ja. Okay, sie hat gesagt, sie sind noch nicht so weit, oder?
Genau, es ist im echten Leben hast du ja noch andere Geräusche und du brauchst wirklich ganz, ganz leise Umgebungsgeräusche, damit du, oder gar keine, damit du dieses leise Puffen oder Knacken oder Pusten im Ohr dann hörst.
Okay, und das macht ja keinen Sinn, weil wenn es so leise ist, dass nichts um dich herum irgendeinen Ton macht, dann willst du auch irgendwie,
genau.
Dann guckst du eh nirgendwo hin.
Ja. Aber du hast mich gefragt nach Anwendungen. Ich habe überlegt, wer weiß, was es noch für witzige Körpergeräusche gibt, was man damit alles machen könnte. Zum Beispiel die Bewegung der Finger.
Achso, das sind ja
Muskeln drin.
Ja,
ja, du kannst natürlich auch gerne ans Furzorchester denken. Ich weiß nicht, was du mir gerade suggerieren wolltest mit deinem Blick.
Glaub mir, so neuzeitliche MusikerInnen, die haben auf jeden Fall sofort eine Anwendung dafür. Dann wird Musik gemacht mit Augenbewegung.
Ja, auf jeden Fall. Ich war mal bei so einem Festival für neue Musik und dann hieß es, jetzt muss noch einer den Wäscheständer bedienen und dann, ja, dann wurde einer aus dem Publikum und dann habe ich da so ein Notenblatt vorgesetzt, wo keiner wusste, dass es Noten sind. Das hätte auch irgendwie Fehler aus dem Laserdrucker sein können und ich sollte den Wäscheständer bedienen.
Ja, aber den Wäscheständer als Seiteninstrument dann? Also wie so ein, hast du den dann gehalten wie so ein Kontrabass, oder?
Als Instrument.
Das ja, aber was für ein Instrument? Also wie hast du es da, gut, da bleiben wir jetzt mal bei dem Thema. Wie hast du das denn dann benutzt?
Ich war nicht avantgardistisch genug zu sagen, ich versuche es als Blasinstrument oder als Lutschinstrument oder sowas. Ich habe da darauf rumgedroschen und ein bisschen die Saiten da so angezupft oder so gerappelt. Also es war,
die Saiten, die Wäscheseiten, Wäscheleinenseiten.
Genau, ja. Dann ich dachte gerade so an die Bewegung der Finger. Da sind ja zum Beispiel Muskeln drin und wenn sich ein Muskel bewegt, wird er tief im Körper auch irgendein Geräusch machen. Wäre das nicht cool, wenn du diese Geräusche auch einfach abnehmen könntest und dann brauchst du gar nicht mehr selber auf deinem echten Handy swipen. Dann sitzt du in der Bahn, brauchst das Handy nicht auspacken, du hast ja sowieso so Bluetooth-Kopfhörer drin. Dann schreibst du einfach deine SMS so in der Luft und der weiß schon, welche Buchstaben du möchtest. Das hätte ich mir überlegt.
Dass du das Handy nicht berühren
genau,
muss dann.
Du brauchst es nicht in der Hand, weil die Geräusche, die deine Finger machen, da sieht man schon, ah ja, jetzt fährt der Finger zum A, jetzt fährt der Finger zum E, oder schreibt Eneas. Ja, so.
Okay. Und das wird dann direkt abgenommen und irgendwie muss es ja dann auch, muss diese Nachricht ja dann auch irgendwie, diese Information dann auch zum Handy kommen.
Ja, es wird schon abgenommen, es ist nicht, du schreibst es in der Luft und der Rest ist Magie, sondern
Metastudie, ja.
Du nimmst die Geräusche ab, wertest sie aus und ermittelst dadurch die Fingerbewegung, dadurch die Swipe-Richtung, dadurch die Buchstaben.
Okay.
Ich hätte noch eine zweite Anwendung für Körpergeräusche. Ich dachte so Bauchgeräusche, so Blubbern oder Knurren. Das ist doch bestimmt hochgradig individuell. Wie das bei dir gluckert, ist einzigartig für dich. Wäre das nicht ein toller Ersatz für Passwörter? Damit kannst du einfach demnächst dich beim Online-Banking anmelden, nur durch dein individuelles Bauchgrummeln.
Aber das kann ich ja nicht steuern, Ineas. Ich weiß nicht, was du für ein Übermensch bist. Kannst du dein Bauchgrummeln... Mach mal Bauchgrummeln auf Kommando. Also das kannst du ja auch nicht, oder?
Das ist ja gerade der Clou, dass man nicht sowas hat wie, jetzt muss ich extra meinen Finger auf den Fingerabdrucksensor legen oder ich muss jetzt extra hier in die Face-ID gucken, sondern einfach irgendein kleines Mikrofon misst für mich nicht hörbare Bauchgeräusche und sagt, oh ja, das Grummeln, das klingt nach Ineas. Herzlich willkommen, hier ist dein Aktiendepot.
Ineas, weißt du irgendwas über die chinesische Mauer? Weil
ja.
Ich kenn die chinesische Mauer, jeder kennt die chinesische Mauer, aber ich muss sagen, mehr als, sie ist sehr lang und man kann sie nicht vom Wetter aus sehen.
Das wusste ich auch, man kann sie nicht sehen, weil sie ist
sagen?
Halt nur, ja genau, sie ist halt nur sehr lang, aber nicht sehr breit.
Ja. Das ist witzig,
also,
ne?
Sie ist schon sehr breit für eine Wand. Ich möchte das nicht als Hauswand haben, aber vielleicht doch wegen Isolation. So.
Wegen Isolierung?
Isolierung
oder wegen
ja.
Isolation? Was meinst du
beides.
Jetzt genau?
Genau, ich hatte gerade überlegt, wegen beidem. Aber zurück zur chinesischen Mauer.
Ja, genau. Die chinesische Mauer steht ja nicht seit gestern darum. Und wurde
auch
über 80 Jahre gebaut, das war mir auch nicht klar. Und ich habe jetzt unterschiedliche Zahlen gefunden. In dem Paper, auf das ich jetzt gleich zu sprechen komme, stand über 8000 Kilometer lang, ist das Ding. Und sie ist halt schon ein bisschen älter und wie das so ist, Regen, Wind, Wetterphänomene tragen ihren Teil dazu bei, dass diese Bauwerke natürlich so nach und nach, ja, abgetragen werden oder der Erosion verfallen. Das schöne Wort Erosion.
Das gilt auch für dich und mich,
Simon. Das gilt auch für Bauwerke wie dich und mich, genau. Und vielleicht kennst du das, da sind viele Pflänzchen an dieser Mauer, ne? Also gerade diese alten Mauern, die haben ja immer so diese Moose und Flechten, ne? Die dann irgendwie so, was auch so ein bisschen bunt aussieht, sieht irgendwie ganz nett aus. Und chinesische ForscherInnen haben jetzt mal untersucht, ob die Mauer davon kaputt gemacht wird eigentlich, von diesen ganzen Pflanzen, die da irgendwie dran sind. Fachbegriff übrigens im Paper dazu, Biocrust. Schönes Wort.
Auf jeden Fall, klingt auch lecker.
Klingt lecker, Biocrust, ne? Kann man mal, also klingt nach einem Snack, so abends. Ja. So ein
möchtest du dazu Kartoffelecken oder Biocrust?
Also auf jeden Fall ein vegetarischer Snack, Biocrust. Auf jeden Fall haben sie Proben aus dieser Mauer untersucht, 8 verschiedene Bereiche der Mauer, weil was auch irgendwie ganz spannend ist, diese Mauer, die da über mehrere Jahrzehnte gebaut wurde, die ist natürlich nicht immer gleich gebaut worden, die wird auch unterschiedlich gebaut. Das ist wirklich so das beste Freilichtmuseum für jeden Maurer, würde ich sagen, weil du mega viele unterschiedliche Arten von Baukunst an diesem einen Bauwerk dir anschauen kannst.
Cool.
Und das Ergebnis, diese Biokruste, nenne ich sie jetzt mal, schützt die Mauer tatsächlich vor Erosion. Was ich ganz witzig finde, weil man ja immer denkt, wenn da jetzt irgendwelche Pflanzen dran wachsen, die fangen so langsam an, dieses Teil dann auseinanderzunehmen. Aber in diesem Fall ist es nicht so. Diese Biocrust schützt die Mauer vor Erosion.
Cool, das ist ja fast so ein bisschen wie gerostetes Aluminium. Hm? Dass du sagst, ich habe hier schöne Platte Aluminium, Mist, die Luft fängt sofort an da zu oxidieren, aber das Aluminiumoxid obendrauf auf dem Aluminium ist dann die schöne Schutzschicht,
genau,
die das Aluminium haltbar macht. Ja. Und hier ist das so, die Flechten und Moose, die schützen das dann vielleicht vor weiterem Abtrag durch Wind und Wetter oder also rein mechanisch oder halten die das irgendwie, kleben die das extra noch zusammen oder füllen genau. Löcher oder was machen die?
Die halten das einfach unglaublich gut zusammen, also das... Die Mauer
da ist
nicht,
überhaupt keine Mauer mehr drin.
Genau,
das ist nur von außen. Wenn ein Loch rein, ist hohl.
Du gräbst und du hast einfach nur Naturprodukt, dann Erde. Einfach nur Erde und Pflanzen, so ein Pflanzenreich da drin. Nee, es ist einfach wirklich so eine Art Stuck, der sich immer wieder dann neu entwickelt. Wenn irgendwie Erosionsprozesse passieren, dann wird es so ein bisschen aufgefangen, sozusagen durch diese Mikroorganismen. Ne? Moose, Flechten, alles. Eine ganz gute Sache. Aber das gilt jetzt nicht natürlich für alle möglichen Pflanzen, ne? Weil man sieht ja irgendwie Häuser, die mit Efeu bewachsen sind und so. Ich glaube, in dem Fall ist es nicht so. Das heißt nicht, dass man jetzt überall sein Efeu am Haus dran lassen kann. Also es gilt tatsächlich nur für diese Pflanzen, die sehr kurze Wurzeln haben, die sehr resistent sind gegen Trockenheit. Also deswegen hat man auch wirklich so in diesen trockenen Gebieten der Mauer, also wo die Mauer in so trockenen Gebieten steht, das sehr gut beobachten können. Ich freue mich sehr für alle, in China, die diese Mauer unbedingt instand halten möchten und behalten möchten. Ich freue mich sehr, glaube ich, für alle, die den Job haben, die Mauer instand halten zu müssen. Weil ich glaube, es wäre der unfassbare Pain, so eine 8000 Kilometer lange Mauer von diesem Zeug zu befreien, von dieser Biocrust. Muss man also nicht.
Stell dir mal vor, das ist jetzt aktuelles Forschungsresultat.
Ja, dass diese Biocrust super ist dafür.
Okay, stell dir mal vor, so vor einem halben Jahr hat noch irgendwie, das ist ja dann eine Behörde wie Denkmalschutz oder vielleicht sogar eine Stadtverwaltung beschlossen, also jetzt geben wir echt Geld aus, um das zu reinigen und dann kommt so ein drittklassiger Gebäudereiniger und spritzt dann da irgend so ein Pestizid oder was auch immer drauf und dann ätzt richtig schön den ganze Grünspan darunter.
Und wie die Mauer danach aussieht.
Und dann bröselt die Mauer danach unten runter zusammen. Gut, dass man es jetzt weiß.
Gut, dass man es jetzt weiß, finde ich auch. Weil vor allem natürlich diese Biocrust, also die haben sich diese Proben angeguckt und 67% dieser Proben waren mit diesem Biocrust. Dieser Biocrust war da dran, was auch echt viel ist. Also das ist wirklich überall in der Mauer zu finden. Und es wirkt auch besser als, also generell die Mauer ist zum großen Teil aus so zusammengepresster Lehmerde gebaut. Ne? Also das war so ein Baustoff, den man damals benutzt hat. Ne? Irgendwann, es gibt auch Abschnitte, die wirklich so mit Ziegeln sind und so weiter. Ne? Aber eben diese Lehmerde, die dann irgendwie mit Kies und irgendwie anderem organischem Zeug irgendwie durchmischt ist, wo dann eben auch Wachstum von diesem Biocrust enthalten ist. Ne? Also das ist wirklich super. Und es ist auch teilweise, ist diese Biocrust dreimal stärker als diese normale zusammengepresste Lehmerde. Also es ist wirklich ein super Bauprodukt. Ich finde das alles ganz toll.
Jetzt hast du so oft Biocrust gesagt.
Ja, genau.
Biocrust.
Ich will auch gar nicht mehr, ja.
das klingt mir schon wie ein Produkt. Also ich würde jetzt dahergehen und schnell gucken, wie ist da die Zusammensetzung von diesen Flechten? Kann ich vielleicht was abkratzen und züchten und das dann einfach als Setzling verkaufen? Hier, für deine Häuserwand, klimatisch besser, haltbarer, dank Biocrust.
Ich finde das witzig, auch gerade eben, als wir diese andere Studie hatten,
klingt wie ein Produkt.
Irgendwelche Ideen hast, wie man das Ganze, also gehst du irgendwie jetzt so gerade in so eine Geschäftslinie rein? Also möchtest du irgendwie die Sachen weiter, also ich habe das Gefühl, du machst dir gerade neue Berufswege auf.
Sollte ich das machen?
Ich weiß es nicht, aber wenn du schon die ForscherInnen anschreibst und sagst, hey, ich habe eine sehr gute Idee, ich habe eine super Geschäftsidee für Sie, nutzen Sie doch Ihre Studie für.
Nein. Ich habe geschrieben, ich habe geschrieben hier, ich habe was über diese Hörgeräte gelesen. Ist das was Vergleichbares? Ist das, kann man das dafür auch nutzen? Aus reiner Neugier, aus Wissensdurst. Nicht
ich
aus
super.
Schnöder Geldgier.
Hä, nein, also, lass doch Biocrust auf den Markt bringen. Finde ich super.
Auf jeden Fall.
Nachhaltig.
Ja. Jetzt, blöderweise haben jetzt ja auch alle zugehört und da sind ja Leute, die haben den ganzen Tag nichts zu tun unter den HörerInnen, denke ich, die sich sofort, die haben den Namen wahrscheinlich schon gesichert. Ja, das
genau, während wir noch hier reden und Witze machen und denken, ah ja, das mache ich dann heute Nachmittag, wenn ich hier fertig aufgenommen habe, ist schon alles vorbei.
Als hier in der Corona-Pandemie,
weil es ja auch eine Live-Sendung ist,
das Toilettenpapier knapp war, da habe ich gedacht, das ist witzig und mir kam so die Formulierung, nicht Liebe in Zeiten der Cholera, sondern Liebe in Zeiten des Klopapiers in den Sinn und dachte, das ist ein guter Titel, den sollte ich mir sofort schützen lassen.
Hab meinen Verlag
angerufen und gesagt, ihr könnt Sie bitte kurz nachgucken, ob Liebe in Zeiten des Klopapiers noch frei ist. Und tatsächlich, Liebe in Zeiten von Corona war schon weg. Aber das mit dem Klopapier, das hätte ich mir noch sichern können. Aber dann dachte ich, naja, man sollte vielleicht, wenn man ein Buch schreiben will, erst das Buch haben und dann den Titel. Nur der Titel ist vielleicht ein bisschen wenig.
Hey, manche fangen mit dem Titel an, also...
Be ja, brave. Ich habe mit dem Titel aufgehört.
Okay. Das Buch mit 0 Seiten, Liebe in Zeiten des Klopapiers. Worauf ich aber eigentlich noch zu sprechen kommen wollte, also ich bin auf jeden Fall bei deiner Biocrust-Vermarktungsidee dabei, call me. Was ich viel, viel spannender fand, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, woraus die chinesische Mauer gebaut ist, es gibt eine Art Mörtel, die benutzt wurde, aus Reis, aus Klebreis. Die Leute haben damals tatsächlich diese Ziegel mit einer Art Klebreismischung, Klebreis mit Löschkalk so ein bisschen, also mit so einem Calciumhydroxid gemischt. Und das haben sie als Mörtel benutzt, um die chinesische Mauer, diese Ziegel, zusammenzuhalten. Warum reagierst du darauf nicht so begeistert, wie ich es gehofft habe? Aus Reis. Die chinesische Mauer ist aus Klebreis, Ineas.
Ich find das total super. Ich reagiere darauf deswegen nicht so.
Du überlegst wieder, wie du es verkaufen kannst.
Mist, ertappt.
Sticky Rice Mörtel. Jetzt bei Ihnen im Baumarkt.
Weil das für mich vollkommen auf der Hand liegt, dass man ja auch Lehm und sowas, also das benutzt, dass man Dinge benutzt, die man in der Natur findet. Das ist, setzt sich ja keiner und sagt so, ich polymerisiere jetzt hier irgendwas, sondern man fängt ja immer im Mittelalter oder so mit den Dingen an, die da rumliegen. Nee, ich war kurzfristig ein bisschen eingeschnappt, weil du sagst, hier, guck mal, die chinesische Mauer wird durch Biocrust zusammengehalten, lässt mich dann voll drauf einsteigen und stundenlang schwadronieren und Geschäftsideen entwickeln und danach sagst du, was ich aber viel spannender finde, ist ganz was anderes. Das eigentliche Thema kommt jetzt.
Was nicht meine Absicht war, hier irgendwelche Geschäftsideen oder irgendwelche Ideen, was man damit irgendwie vermarkten könnte. Okay, Biocrust ist ein cooler Name, I know. Ist auch ein cooles Produkt.
Du hast das hier so viel
aber
gedroppt.
Ich wollte über Klebreis reden.
Klebreis ist auch cool, ja. Ich habe raus, wie man bei ChatGPT die perfekten Antworten kriegt. Nicht nur so generische, kurze Antworten wie jeder, sondern wirklich ausführliche.
Ich habe ChatGPT lange nicht mehr benutzt. Du musst mich da mal auf den neuesten Stand bringen. Also das Ding gibt doch ausführliche Antworten, auch manchmal viel ausführlicher, als man möchte, oder?
Ja, je nachdem, was du möchtest. Manchmal sind die Sachen auch ganz schön kurz und dann schreibst du bitte länger und dann wird es nicht länger. Oder
ach, wirklich?
Du liest halt, also ich habe das oft benutzt und ich kann erkennen, ob das so eine Standardantwort ist, weil einfach diese Formulierungen, die da immer vorkommen, wenn du sagst,
schreib mir eine Bachelorarbeit und dann ist es nicht lang genug, dann bitte mindestens 20 Seiten. Nee, okay, also wir wollen ausführliche Antworten.
Lange ausführliche Antworten, genau. Und viele fragen sich ja, was muss ich eingeben, welchen Prompt, um eine richtig gute Antwort zu bekommen und nicht einfach nur generisch. Und wir sprachen ja schon mal drüber, kürzlich, dass man es dringend macht und sagt, das ist wichtig für meine Karriere. Und jetzt gibt es einen weiteren Trick, wie du bei ChatGPT lange Antworten bekommen kannst. Fia Vogel ist eine Programmiererin aus Seattle und die hat Folgendes festgestellt. Sie hat also irgendwas bei ChatGPT gemacht und danach kam eine Meldung, unten so eine Dialogbox, ob sie jetzt Trinkgeld geben möchte. Kennt man ja so von vielen Plattformen, so irgendwie spendiere dem Autor einen Kaffee oder sowas, jetzt spenden hier per PayPal und sowas kam da auch. Und dann waren da so 3-4 Button, irgendwie $2, $5 Trinkgeld. Und ein anderer User hat gesagt, aha, die Kiste will offenbar Trinkgeld. ChatGPT will das Trinkgeld.
Aha.
Und dann hat Thea Vogel gesagt, oh, da probiere ich mal aus. Und hat dann verschiedene Anfragen gestellt und bei den Anfragen jeweils hinten immer was anderes drangehängt. Einmal hat sie an die Anfrage geschrieben, ich gebe übrigens kein Trinkgeld.
Ach so.
Und ein anderes Mal hat sie dran geschrieben, ich gebe $20 für eine perfekte Lösung. Und sie hat dran geschrieben, ich gebe $200 für eine perfekte Lösung. Und jetzt halte ich fest, wenn sie $200 Trinkgeld verspricht, sind die Antworten 11% länger.
Man kann aber nicht pro Euro so und so viel Prozent ausrechnen, oder? Ist 11%,
sie hat jetzt, also. Sie hat es jetzt mit $200 und $20 probiert. Mit $20 kriegst du auch längere Antworten, 6% länger.
Ah.
Und eine Zeitung hat das sofort nachprobiert, nachzumachen probiert. Und sie haben gesagt, gib mir doch mal Filmtipps. Was soll ich gucken? Was sind die besten Filme dieses Jahr? Und sie haben festgestellt, wenn sie kein Trinkgeld geben, dann kriegen sie halt ein paar Filme.
Mhm.
Ja, genau. Und wenn sie sagen, und hier ist $200 Trinkgeld, das kannst du jetzt für die perfekte Antwort bekommen, dann bekommen sie zwei verschiedene Listen. So, das ist von der einen Plattform die Bewertung, das sind die anderen. Also es war viel, viel ausführlicher und dachte ich so, das kann ich auch, das mache ich auch.
Und du hast es auch nochmal getestet?
Reproduzierbarkeit ist eine der Grundsäulen in der Wissenschaft.
Ja, und ich glaube niemandem außer dir, Ineas.
Danke. Entweder, das ist lustig, bei dem ganzen KI-Zeug ist ja, keiner weiß genau, warum es das macht, wie es das macht. Und wenn du raus hast, wie es geht, einen Tag später ist es anders.
Aber kann ich nochmal ganz kurz, bevor du deine Erkenntnisse erzählst, also das ist Trinkgeld, also ich kenne diese Trinkgeldfunktion noch nicht. Und wem
so,
wird es denn,
keine
also
Funktion.
Was ist
das? Es ist keine Funktion. Das wurde offensichtlich einfach angezeigt, so eine Trinkgeldfunktion. Von wegen hier, spende bitte an unsere Firma. Du benutzt das
an
hier.
An die ChatGPT-Firma. Mhm.
Ja, genau. Da hat ein Screenshot, hat sie da im Internet gezeigt, wo einfach so ein ganz normaler Dialogbox ist. Hier ist deine Antwort und übrigens magst du dafür was spenden.
Mhm.
Und daraus ist die Idee entstanden, beim Prompt schon selber mit dazu zu schreiben, übrigens könntest Trinkgeld bekommen. Und dann zu gucken, ob die Antworten dadurch besser werden. Es hat damit nichts zu tun, ob du nachher wirklich Trinkgeld gibst.
Das würde mich nämlich interessieren, ob ChatGPT zum Beispiel auch merkt, dass es dann wirklich Trinkgeld gibt oder nicht. Also haben die das dann auch wirklich überwiesen oder nicht?
Nein, sie haben nur getestet, mit wie verändert sich die Antwort, wenn du in deiner Eingabeaufforderung dann
das schon mal
Trinkgeld versprichst.
Okay.
Genau.
Mhm. Alles klar. Und dann ist ChatGPT, also er mag Trinkgeld.
Offensichtlich mag er Trinkgeld. Die Frage ist natürlich, erstens, klappt das bei dir auch und bei mir? Das habe ich probiert. Und die andere Frage, die spannend ist, ist, woher kommt das? Warum klappt das? Aber erstmal zu meinem Experiment, bei mir hat es nicht geklappt. Also ich habe gesagt, okay, ich möchte auch Filmtipps.
Ja.
Und, und habe dann einmal gesagt, hier, bitteschön, $200 Trinkgeld, wenn du mir richtig, richtig tolle Filme empfiehlst. Und dann hat die Kiste gesagt, danke für das großzügige Angebot und hat mir 15 Filme genannt.
Mhm.
Dann habe ich in einer anderen Session gesagt, gib mir doch mal Filmtipps. Übrigens, ich gebe kein Trinkgeld. Und dann habe ich erhalten 14 Filmtitel und zu jedem Filmtitel noch eine kurze Beschreibung, worum es da geht. Also eigentlich eine viel bessere Antwort.
Ah, okay.
Zwar ein Tipp weniger, aber dafür mit Beschreibung. Also ich würde sagen, das ist ungefähr Gleichstand. Und dann habe ich gedacht, okay, das liegt vielleicht an einem Browser oder ich logge mich mal von ganz woanders ein oder IP-Adresse und habe das nochmal versucht und dann kam die Antwort, ich schätze deine Wertschätzung, aber ich darf keine finanziellen Transaktionen abwickeln oder Trinkgelder annehmen. Dennoch bin ich bereit, dir kostenlos zu helfen.
Aber
also Bestechung hat nicht geklappt, leider.
Okay. Aber es ist süß. Warum soll es dann bei den anderen geklappt haben? Also generell, warum könnte es klappen? Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie ich gebe dir $200 Trinkgeld so eine Übersetzung für ChatGPT ist von ein besonders freundlicher Mensch. Also man könnte auch schreiben, ChatGPT, ich finde dich übrigens klasse. Ich finde deine Arbeit großartig. Also vielleicht wäre das ein Äquivalenz zu $200 Trinkgeld.
So mache ich das auf der Arbeit auch immer.
Ja, genau.
Wenn ich von einer Kollegin was möchte, sage ich, ich liebe dich.
Genau, einfach nett sein. Ne? Ich will nur Anerkennung. Ich will kein Geld.
Genau.
Ja. Vielleicht geht ChatGPT auch so. Vielleicht würde das auch so funktionieren. Oh. Oder was ist dein Guess?
Ich bin hin und her gerissen. Mein Guess ist, die Kiste hat ja gelernt anhand von riesigen Datensätzen, zum Teil auch aus dem Internet. Also Internetforen und Social Media Posts. Und es kann sehr gut sein, dass du da in so einer langen Forumsdiskussion oder generell, wenn du menschliches Verhalten auswertest, schon irgendwie auf den Trichter kommst, härter arbeiten, damit du mehr verdienst. Dass das irgendwie so ein Muster ist, was du daraus lernen kannst. Und dass daher dieses Verhalten kommt. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo konkret man bei den Lerntexten so einen konkreten Deal hat. Aha, hier Trinkgeld, also gebe ich mir mehr Mühe. Aber was ich skurril finde, ist, dass das halt noch drin ist. Weil die machen doch dieses, wie heißt das? Also die testen jetzt nochmal mit echten Menschen. Also Reinforcement with Human Feedback oder sowas. Mhm. Dass da also ein Mensch sitzt und sich ganz viele kritische Antworten anguckt und nicht einfach so tote Texte, an denen die Kiste was lernt, sondern konkret sagt, das war gut, das war schlecht, das war gut, das war schlecht. Und dadurch das Sprachmodell viel besser wird, dass da ein echter Mensch Antworten bewertet. Und ich schätze, dass sowas wie Geldgier dann eigentlich ausgemerzt wird. Aber wer weiß, vielleicht ist es eine ganz urmenschliche Eigenschaft, dass wir für Anerkennung bereit sind, auch was zu tun. Liebe Leute, vergesst nicht das Trinkgeld im echten Leben.
Ja, genau. Und wir dürfen leider kein Trinkgeld annehmen hier bei Fucked Up. Aber wir freuen uns über eine gute Bewertung und ein paar Sterne bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, über den ihr diesen wunderbaren Podcast hört. Könnt ihr gerne ein paar gute Bewertungen abgeben. Da freuen wir uns drüber.
Sehr. Und niemand kann euch hindern, Sina und mir trotzdem was mit PayPal zu schicken.
Das stimmt, das stimmt. Schreibt uns eine DM.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.